Hebräer, Kapitel 12. Wir haben das großartige Kapitel 11 hinter uns gebracht, was wirklich grandios ist. Nicht nur war, sondern ist. Ganz wundervoll, die Glaubenshelden, die uns da vorgeführt werden, die Vorbilder für uns und für die Hebräer, an die der Brief Gesundheit der Hebräer geschrieben wurde. Und Paulus beschreibt den Glauben und sagt, guck mal Geschwister, das kann so sein und es kann so sein. Und er beleuchtet den Glauben von zwei Seiten oder von seinen zwei Seiten. Die Auswirkungen des Glaubens und das, was passiert ist mit Menschen, die bedingungslos geglaubt haben, die wirklich radikal ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Und in Kapitel 11 sehen wir, was für unglaubliche Dinge passiert sind, weil Menschen Gott vertraut haben, weil Menschen den Mut hatten, Gott zu vertrauen und nicht zu misstrauen. Mose, Noah, Henoch, die ganzen Dudes, die wir da sehen, die hatten alle diese Entscheidung getroffen zu glauben und es wurde ihnen zum Segen. Und dann schwenkt die Kamera auf einmal und zeigt uns unglaubliches Blutbad, wenn du so willst. Unglaubliches, schreckliches Bild. Wir haben zuerst diese wunderschönen Dinge gesehen, die Gott getan hat, diese herrlichen, großen Taten. Und dann sehen wir auf einmal die zweite Seite der Medaille. Was auch passiert ist mit Männern, die geglaubt haben. Und Kapitel 11 sagt, diese Männer, die Erde war es nicht wert, dass diese Männer auf ihr gewandelt sind. Und das finde ich krass, weil das findet man eigentlich nirgendwo in der Bibel. Die, denen die Erde nicht wert war, dass sie auf ihr gelebt haben. Das sind die Männer, die zersägt wurden, gefoltert wurden, mit dem Schwert umgebracht wurden und alle möglichen anderen Spielarten menschlicher Grausamkeit erlitten haben, weil sie geglaubt haben. Also, ne, weil sie geglaubt haben. Einmal dieser unglaubliche Segen, weil sie geglaubt haben, das ist der erste Teil. Und dann aber auch die unglaublichen Verfolgungen und Misshandlungen, weil Menschen geglaubt haben. Und es hat natürlich einen Grund, warum Paulus das hier so beschreibt. Weil er die Hebräer vor sich sieht und er weiß von den Hebräern, er weiß von den Menschen, an die er schreibt, dass es brenzlig ist. Dass es schwierig ist. Er weiß um ihre Situation und er weiß, der Glaube an Jesus Christus kommt nicht nur gut an in der Welt, in der die Hebräer leben, in der die Menschen leben, die diesen Brief hier empfangen haben. Und Paulus will ihnen Mut machen und sagen, haltet fest am Glauben, egal was ist, ob das eine ist oder das andere ist. Was mir wichtig ist, dass ihr festhaltet am Glauben und zwar für immer und nicht aufgebt. Und in Kapitel 10 sagt er, tretet freimütig ein, kommt zu Gott, geht da rein ins Heiligtum. Gott hat das geöffnet, tut das und verlasst nicht die Gemeinschaft. Das ist schon so ein Hinweis darauf. Wir merken schon, Paulus schreibt an Leute, die ganz schön unter Druck waren. Der Druck war da, sonntags nicht zum Gottesdienst zu gehen. Der Druck war da, sich nicht mehr blicken zu lassen mit anderen Christen. Es gab Nachteile, wenn man in die Gemeinde ging. Nachteile im Dorf oder in der Stadt. Man hatte Nachteile. Man wurde schräg angeguckt. Es wurde schlecht geredet. Wir wissen aus verschiedenen Schriften aus dieser Zeit, dass ziemlich viel gelästert wurde über Christen. Wir nehmen an, aus Kapitel 12, die Hebräer wurden jetzt noch nicht in dem Sinne verfolgt und ins Gefängnis gesperrt. Aber sie waren ganz schön unter Druck, gesellschaftlich. Das Ansehen ging flöten. Wenn du Christ geworden bist, bist du meistens zum Beispiel ausgetreten. Das hing miteinander. Wenn die Leute Christ geworden sind, sind sie oft ausgetreten aus diesen ganzen Clubs, in denen sie waren. Und die Leute in der griechischen Welt damals waren alle in verschiedenen Clubs oder Gilden, wie man das genannt hat. Oder in so spirituellen Zirkeln, so Kulte. Es gab verschiedene Kulte. Es gab die Menschen haben sich gesehnt nach einer wirklich lebendigen geistlichen nach geistlichem Leben. Und die Menschen haben alles Mögliche probiert, um irgendwie geistliches Leben zu bekommen. Und sie waren oft in diesen Clubs. Und diese Kulte, das war so dieses lebendige, extreme Erleben von dem Geistlichen. Zum Beispiel gab es so ein Ritual, das beeindruckt mich immer besonders. Da hast du dich unter einen Stier gelegt und dann wurde der Stier über dir geschlachtet und sein ganzes lebendiges Blut ist auf dich geflossen und du lagst unter diesem sterbenden Stier und hast wahrscheinlich auch das Blut getrunken und sowas. Also das war so einer dieser Kulte, die damals so in waren. Das ist natürlich ein wahnsinniges Erlebnis, ne? Das flasht dich, das ist wie ein Drogenrausch, glaube ich. Und die Leute waren da drin, weil sie sich so sehnten nach wirklich was lebendig Geistlichem. Natürlich war das total krass. Und dann, wenn sie zum Glauben gekommen sind, haben sie sich natürlich krass abgewendet. Die Christen damals waren krass drauf. Die haben ganz klar gesagt, ich mache das nicht mehr mit, das hat nichts mit Jesus zu tun. Ich trete da aus, ich kann das einfach nicht mehr machen. Oder es wurde dann auch Götzenfleisch gegessen in diesen Clubs und die sind dann auch zusammen die Jungs losgezogen zum Tempel, Tempelprostitution und so weiter. Und die Christen mussten sich eigentlich ziemlich stark rausziehen aus der Gesellschaft teilweise, weil vieles in der Gesellschaft ziemlich krass abging damals und mit Abgötterei oder mit Prostitution zu tun hatte und anderen Dingen. Und wenn man sowas macht, bleibt das ja nicht ohne Folgen. Die Leute haben geredet über die Christen. Es waren Gerüchte im Umlauf. Man hat schlecht geredet, ja, die ziehen sich ja zurück aus der Gesellschaft. Viele Christen damals haben sogar den Kriegsdienst verweigert. Sie haben gesagt schon damals, wir kämpfen nicht, wir bringen niemanden um. Das war total, sage ich mal, modern damals unter den Christen, nicht zur Armee zu gehen, sich komplett zu verweigern und zu sagen, ich kämpfe nicht. Ich bin Christ, ich folge Jesus nach, Jesus hat nicht gekämpft, ich kämpfe auch nicht. Und natürlich wurde man dann auch nochmal mega gedisst. So von wegen, ja, Feigling, Kriegsdienstverweigerer, Lusche, kämpfst nicht für dein Land, was ist denn mit dir los und so. Also in der Stadt warst du als Christ, ja, weiß ich auch nicht. Du warst nicht so popular, nicht so in, du warst nicht so famous irgendwie. Es war hart. Gerüchte kursierten. Christen treffen sich heimlich, weil die Christen haben sich dann teilweise halt auch getroffen und dann haben sie es auch nicht so öffentlich gemacht, weil, wie gesagt, der Druck war da. Es war ja einmal der Druck von der heidnischen Seite und dann aber auch noch der Druck von der jüdischen Seite oft. Die jüdische Seite hat das ja auch nicht positiv angenommen, die christliche Bewegung, sondern hat ja auch noch gegen die Christen nicht gekämpft, aber dagegen geredet. Und also die Christen waren eigentlich von beiden Seiten sehr stark unter Druck. Und dann haben sie sich natürlich auch getroffen, viel, haben sich aber auch dann zurückgezogen in so Räume wie hier und bis spät in die Nacht zusammen gebetet und hatten echt fette Gemeinschaft. Und wir sehen das ja in diesem einen Brief bei Paulus, ne? In der Apostelgeschichte, wo einer sogar dann eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen. Also die Jungs haben echt so jede Minute ausgekostet miteinander, weil es natürlich auch echt so krass war. Und dann kamen so Gerüchte auf, ja, die Christen haben da Massenorgien, Sexorgien miteinander, die machen da die ganze Nacht rum und so, ne? Also die lieben sich alle total und so, ja, die lieben sich und so, ne? Ich verstehe schon und so. Ne? Die Leute haben echt nur das Schlechteste gedacht und geredet, ne? Und klar, Nächstenliebe, aha, ja. Ne? Es war wirklich, wirklich so. Und auch noch andere Dinge, sie beten einen Esel an, das war auch so ein Gerücht, ne? Die Christen beten so einen Esel an, der hing irgendwie so, und dann gab es auch so Bilder von so einem Esel am Kreuz. Und also es war einfach komplett, du warst komplett gedisst einfach nur noch. Du warst einfach nur noch das Opfer als Christ. Und so waren die Hebräer in einer wahnsinnigen Versuchung, ihren Glauben einfach aufzugeben, oder? Ich meine, uns geht es im Vergleich zu den Hebräern wahrscheinlich noch ziemlich gut. Wir sind relativ ungestört in dem, was wir tun. Wenn wir nicht zu sehr auffallen, spricht das wahrscheinlich auch niemand darauf an, groß. Und ja, Hannover ist so groß, wir sind relativ anonym in unserem Glauben, ne? Bei den Hebräern war es wirklich schon, der Druck war groß, den Glauben hinzuschmeißen. Und so versucht Paulus ihnen zu sagen, haltet fest, bewahrt den Glauben, geht nicht weg, verlasst nicht die Versammlung, kommt trotzdem zusammen, betet trotzdem zusammen, trefft euch, singt zusammen, ermutigt einander, trotzdem, lasst nicht los, nur wegen dieser Dinge. Und genau da haut ja auch Kapitel 12 jetzt rein, genau in die Kerbe. Paulus kämpft um jeden einzelnen Christen unter den Hebräern. Er will nicht, dass ein einziger verloren geht oder aufgibt. Und deswegen sagt er auch, redet er von diesem Rennen. Und Paulus ist wirklich so, er schreibt diesen Brief und dieser Brief, wenn man ihn richtig versteht, dann ist das wirklich so, als ob er beim Marathon an der Seite steht und sagt, hey, alle, 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 hey, go, 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 du schaffst es auch. Ja, lauf, 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 lauf. noch, gib nicht auf. Er ist wirklich am Pushen und versucht echt und sagt, und er schreibt es ja auch in einem anderen Brief, ich habe für euch gefleht und geweint und gebetet und ich glaube ihm das wirklich, er hat wirklich so mitgefiebert, richtig. Er hat gesagt, ich will nicht, dass ein einziger von euch aufgibt. Das wäre so heftig. Lauf den Lauf, gebt nicht auf. Es ist anstrengend. Ja, ihr seid in einer Phase, wo ihr langsam müde werdet. Der Körper hat schon einige Kilometer hinter sich. Es wird nicht einfacher. Ne, zum Ziel hin wird es nicht einfacher. Aber gebt nicht auf. Schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, Vers 2 von Kapitel 12. Und jetzt geht's weiter. Lesen wir mal hier in Vers 3. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Schaut auf Jesus. Ihm ging's doch genauso. Er ist doch genauso gelaufen wie ihr. Er hatte doch genau dieselben Probleme wie ihr. Ihr macht nichts falsch, es ist genau richtig, wie ihr es macht. Denn euer Meister, dem ging es doch genauso. Schaut auf ihn, guckt auf ihn und lauft einfach weiter. Deine Füße tun weh, lauf trotzdem weiter. Du kannst nicht mehr, lauf trotzdem weiter. Du sagst, du willst aufgeben, nein, lauf trotzdem weiter. Wisst ihr, der Körper kann ja immer mehr, als er einem eigentlich sagt. So. Dein Körper kann mehr, als du denkst. Und du gibst immer vorher auf. Sagen wir mal, wenn du läufst oder so, du gibst eigentlich immer vor dem Punkt auf, wo dein Körper im Grunde total zusammenbricht. Wenn du dich danach fühlst, ja, nicht jeder, aber normalerweise so ein Schlappschwanz wie ich, ne, der läuft und gibt dann schon nach 5 Minuten auf, weil mein Körper sagt, stopp, halt an, das geht nicht, ich sterbe gleich. Und dann sagt man seinem Körper, nein, du läufst weiter, du stirbst jetzt nicht. Dann läufst du noch 5 Minuten. Ich sterbe jetzt aber wirklich gleich. Halt an. Nein. Und, ne? Und dann noch 5 Minuten. Dann sagt dein Körper, ich bin schon so gut wie tot, Alter. Halt jetzt an. Du trotzdem pusht dich noch weiter. Es geht noch weiter. Und es ist erstaunlich, ne? Also wie weit man eigentlich noch nach diesem Impuls, hör jetzt bitte auf, eigentlich noch weiter laufen kann zum Beispiel. Oder auch weiter trainieren kann. Diese Signale kommen eigentlich ziemlich schnell, diese Aufgebsignale, oder? Ich meine, man hat sich gerade ein bisschen angestrengt, es kommt gerade der erste Schweiß, schon denkt man, warum mache ich das eigentlich? Mir geht es so bei Sport, ne? Warum mache ich jetzt nicht einfach auf, esse einen Schokoriegel und trinke einen Kaffee zu Hause? So, ne? Irgendwie, aber Paulus sagt, nein, ey, dieser Impuls ist falsch, gebt dem nicht nach. Gebt nicht auf, lauft weiter. Alles fühlt sich danach an, dass ihr aufhören sollt. Lauft trotzdem weiter. Alles in euch sagt, hör auf, hört trotzdem nicht auf. Geht, lauft. Also das ist dieser Vergleich mit dem Lauf. Hier geht es wirklich, ja, wenn ihr so wollt, um Leben und Tod. Und betrachtet Jesus und schaut auf das Ziel und seht ihn. Und ihm ging es genauso. Sein Lauf war auch sehr schwer und nicht easy. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht aufs Blut widerstanden. Vers 4, hier tauscht Paulus wahrscheinlich so ein bisschen das Bild, wenn es Paulus geschrieben hat, in so einem Boxkampf. Die Wörter, die er hier im Griechischen benutzt, das sind so aus der olympischen Disziplin vom Boxen. Und gerade jetzt hier, wenn es ums Blut geht, dann geht es darum, dass jemand richtig einen in die Fresse kriegt und richtig aus der Nase blutet. Und Paulus sagt, ne, er changed sozusagen die Disziplin hier. Und er sagt, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht aufs Blut widerstanden. Stellt euch das wie so einen Boxkampf vor. Was er aber meint, ist letztendlich, ihr habt Gegenwind, ja, es ist nicht einfach, ja, aber es geht noch nicht bis zu eurem Blut. Die Leute töten euch noch nicht. Ihr seid noch keine Märtyrer. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Es ist noch nicht so schlimm, wie ihr denkt. Schaut mal auf Jesus. Er hat bis zum Blut widerstanden. Er wurde aufgeschlitzt. Er wurde ans Kreuz genagelt. Seine Seite wurde aufgeschnitten. Er wurde ausgepeitscht. Ihr habt noch nicht aufs Blut widerstanden, aber Jesus hat es. Paulus sagt, hey, es ist noch nicht das Schlimmste. Ihr seid noch gar nicht da, wo es am schlimmsten ist. Und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Das sind unglaublich schockierende Verse für das Jahr 2013 in Deutschland. In anderen Ländern wäre es sicherlich okay, das hier zu lesen. Und ja, ne, in manchen Ländern würde man sagen, ja, klar, natürlich schlägt man seinen Sohn, natürlich schlägt man seine Tochter, ist doch logisch. Ne? Erziehung, normal. In Deutschland ist es nicht ganz so. Ein Nachbarland weiter, Frankreich, ist schon ein bisschen anders. Da ist schon, ja, Ohrfeige, klar, warum nicht, normal. So, ne? Also Deutschland ist da schon sehr speziell, was Kinderschlagen angeht, sehr anti, sehr krass geprägt, auch von einer bestimmten Richtung natürlich. Auch wie man Kinder sieht, letztendlich wie man Erziehung sieht. Ich bin ja selber Erzieher, deswegen ist es auch voll der coole Vers hier für mich. Es geht um Erziehung, es geht um Papa und es geht um Kinder. Und eigentlich ist es total schön. Und Paulus sagt auch, ihr habt die Ermahnung vergessen. Da kann man aber auch sagen, ihr habt die Ermutigung vergessen. Dieses Wort Ermutigung, Ermahnung, das wisst ihr, das ist im Griechischen so, kann eigentlich beides heißen. Auf jeden Fall habt ihr das vergessen, etwas, was euch ermutigen kann. Oder ich schreibe euch jetzt mal was Ermutigendes, was ihr anscheinend vergessen habt. Dann denke ich so, dieser Vers, der jetzt kommt, wie bitte? Das ist jetzt deine Ermutigung, Paulus? Von so einem Papa, der seine Kinder schlägt. Okay, lass uns mal ein bisschen versuchen, da reinzugehen. Also erstmal sagt er, die Ermutigung geht an euch raus, und zwar als an Söhne. Dieses Wort Sohn ist ein sehr liebevolles Wort. Es bedeutet Hios oder so wird das ausgesprochen im Griechischen. Hios. Und das ist, drückt aus, das ist ein Sohn, aber es ist der Erbe. Es ist der rechtmäßige Sohn, der Erbe. Es ist der Sohn, zu dem du als Vater ein sehr gutes Verhältnis hast. Es ist dieser Sohn, der später einmal alles bekommen wird, was du hast. Es ist dieser Sohn, in den du als Vater alles investierst, weil er später dein Ding weitermachen wird, weil er später vielleicht deine Firma weiterleiten wird, weil er später vielleicht deinen Bauernhof übernehmen wird oder deine Schafzucht oder was auch immer, was damals so abging. Von mir aus auch dein Weingeschäft oder so. Es ist dieser rechtmäßige Erbe. Alles, was du erarbeitet hast, wird dieser Sohn mal bekommen. Und das heißt, dieser Hios, das ist dein lieber Sohn. Den hast du lieb. Und er zieht dann ja auch noch einen Vergleich zu dem Bastard. Das ist der unrechtmäßige Sohn, der gar nichts bekommen wird. Das ist ja jemand, der am Ende leer ausgehen wird und in dem man auch einfach gar nichts investiert. Den man einfach vergessen will am liebsten. Aber wir sind diese Söhne, wir sind diese geliebten Söhne Gottes. Und diese Ermahnung oder diese Ermutigung, die spricht Gott wie ein Papa, der seinen Sohn sehr lieb hat. Das müssen wir hier verstehen. Es geht wirklich um ganz viel Liebe zum Sohn. Und was ist jetzt die Ermutigung? Das ist ein Vers aus den Sprüchen eigentlich, den Paulus hier zitiert. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung. Und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Das ist die Erziehung. Jetzt kann man überlegen, ja, was bedeutet hier das Wort Züchtigung? Aber erstmal, denke ich, sollten wir sehen, was Paulus sagt, schätze das nicht gering. Okay? Schätze das nicht gering, was Gott tut, wie Gott dich erzieht. Schätze es nicht gering, dass Gott dich erzieht. Das ist ein unglaubliches Privileg, dass Gott dich erzieht. Und Gott erzieht nicht jeden, sondern du darfst von ihm erzogen werden. Du bist aufgenommen worden in seine Familie, sagt er auch noch später. Es ist ein Segen, dass er dich erzieht. Schätze das nicht gering. Achte das nicht gering. Sag nicht, das ist scheiße. Sag nicht, das ist unnütz. Sag nicht, dass es nichts bringt. Achte das. Freu dich darüber. Schätze das nicht gering, die Züchtigung des Herrn oder des Herrn Züchtigung. Das Wort Züchtigung, oha, wie heißt das hier? Es heißt Pedeia oder Paideia. Und das meint, es ist eine umfassende Erziehung. Okay? Es gibt ja das Wort, wie gesagt, Ermahnung, Zurechtweisung. Das wird öfter benutzt in den Briefen auch. Das ist, wenn ein Papa seinen Sohn verbal ermahnt. Sagt hier, Junge, leg das bitte mal hin, hör mal auf. So, ne? Das ist die Zurechtweisung, das ist aber nicht das Wort hier. Pedeia ist halt Erziehung im Ganzen. Es ist Zurechtweisung und Handeln. Also es ist Sprechen und Handeln. Und das ist eigentlich auch das, wie wir heute als Erzieher natürlich Erziehung verstehen. Es ist nicht nur sprechen, sondern auch handeln. Sonst ist Erziehung ja auch nutzlos. Wenn du deinen Kindern nur voll laberst, dann sagen die auch irgendwann so, schalten dann eh irgendwann ab, wenn du redest. So, ja. Erzähl mal hier, red mit der Hand. Jakob. es ist natürlich auch Pedeia, diese Erziehung, die wir als zu Erziehende nicht unbedingt mögen. Denn sie ist unangenehm. Ne? Also ich bin gerne Erzieher. Das ist schön, weil ich dann der Erziehende bin. Ich bin aber nicht gern der Zuerziehende. Das hat mir eigentlich bei meiner Mutter nicht so viel Spaß gemacht. Als ich dann so mit 20, 22 Erzieher wurde, dann hat mir Erziehung auf einmal gut gefallen. Vorher als Jugendlicher und als Kind fand ich Erziehung irgendwie doof. Ja, so ändert sich das halt einfach, weil man die Position wechselt. Und wie gesagt, also wir sollen es nicht gering achten, diese ganzheitliche, wenn ihr so wollt, Erziehung von unserem Papa. Und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Und das ist ganz wichtig. Paulus sagt, gib nicht auf. Ermatte nicht. Und dieses Wort ermatte hier, das ist ein ganz krasses Wort. Das heißt eigentlich zerbröseln. Das heißt, oder auflösen. Das ist, wenn man so kaputt und fertig ist, dass man einfach eigentlich komplett auseinanderfällt und einfach sich in die Einzelteile sozusagen auflöst. Also löst dich nicht auf. Vergehe nicht, wenn der Herr dich straft. Lass dich davon nicht zerstören, wenn der Herr dich erzieht. Wenn dein Papa dich erzieht, geh daran nicht kaputt. Und genau darum geht es doch hier. Die Hebräer sind in diesem, es ist schwer für sie. Und Paulus versucht, ihren Blick zu wenden und zu sagen, ja, es ist schwer, aber gebt nicht auf. Es ist schwer, aber schmeißt nicht hin. Es ist schwer, aber das heißt nicht, dass Gott euch vernichten will oder so. Oder es heißt auch nicht, dass ihr falsch liegt. Sondern seht es doch mal so. Das ist die Erziehung eures Papas. Das ist Teil der Erziehung eures Papas. Und gebt nicht auf, wenn ihr das verspürt. Gebt nicht auf, wenn ihr euch mal eine Schelle gibt. Klar, als Kind bist du nicht in der Position, dass du dann sagen kannst, ja, okay, das war's jetzt. Wenn deine Eltern dir den Arsch versohlen, dann kannst du als Fünfjähriger noch nicht sagen, okay, ja, ciao. Wir als Erwachsene schon, ne? Wir können schon sagen, wir können sogar sagen, ja, okay, ciao. Das reicht mir, ist mir zu schwer, ich gebe auf. Und genau das ist hier gemeint, gib nicht auf. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und ich habe ein paar coole eigentlich Zitate gefunden, gerade zu dieser Erziehung, die sehr unangenehm ist. Und Paulus sagt ja auch dann später, es macht niemanden Spaß, erzogen zu werden. Es macht niemanden Spaß, zu leiden. Es macht niemanden Spaß, verfolgt zu werden. Es macht niemanden Spaß, wenn in der Schule schlecht über ihn geredet wird oder am Arbeitsplatz. Das macht niemanden Spaß. Nicht mal den besten Christen macht das Spaß. Es ist immer unschön. Es ist immer unangenehm. Es ist nie eine Situation, die wir uns wünschen. Keiner von uns wünscht sich in dem Sinne erzogen zu werden. Diese Gefühle zu fühlen. Wir fragen oft, wie gesagt, wenn wir in diesen schwierigen Situationen sind, vielleicht haben sich die Hebräer auch gefragt, warum? Warum? Warum wir? Warum das? Warum jetzt? Warum, warum, warum? Und ein sehr cooler Theologe, Helmut Thielicke, hat mal über diese Frage geschrieben. Und er hat sich bezogen auf diesen Blinden. Und die Jünger und Jesus sind mal an so Blinden vorbeigegangen und die Jünger haben Jesus gefragt, Jesus, warum ist dieser Mann blind? Und Jesus hat sowas wie gesagt, sie fragen dann, warum? Erstens, weil er gesündigt hat, oder aber zweitens, weil seine Eltern gesündigt haben. So typische Denke damals, ne? So alles hat seinen Grund und bla. Sehen wir auch in Hiob, ganz klare, normale Hiob-Frage. Also, warum? Und Jesus gibt so eine coole Antwort. Er sagt, wisst ihr, wozu? Er sagt, wozu? Er ändert den Blick der Jünger, indem er die Frage von warum changed in wozu. Jesus sagt dann, dieser Mann ist blind, weil Gott sich in ihm jetzt verherrlichen will. Wozu? Wozu? Nicht warum. Fragt nach dem Wozu. Und das ist cool, was Helmut Thielicke hier hat's cool ausgelegt und fand ich ganz spannend. Ich lese mal hier ein Zitat vor. Er, also Jesus, lehrt uns nämlich eine sinnvolle Wendung unseres Fragens. Er sagt uns, dass wir nicht fragen dürfen, warum, sondern wozu. Mit dieser Wendung der Frage wird Jesus selbst unser Seelsorger. Wenn wir diese Wendung verstanden haben, dann löst sich unsere im Schreck zusammengeschnürte Kehle, dann bekommen wir wieder Luft. Indem Jesus uns Fragen lehrt, wozu, lernen wir von uns selbst hinwegzusehen auf Gott und auf seine Zukunftspläne mit unserem Leben. Das ist die erste Befreiung. Die zweite Befreiung: Wir Menschen lassen uns immer wieder vom Augenblick beherrschen. Und nun befreit uns Jesus durch die neue Frage, wozu schickt Gott uns das? Vom Augenblick. Er lässt uns in die Zukunft blicken. Die dritte Befreiung, die Jesus durch diese Frage schenkt, ist vielleicht die größte. Denn Jesus stellt uns mit dieser Frage, wozu schickt Gott das, an die Arbeit und gibt uns eine produktive Aufgabe. Und die Hebräer haben gefragt, warum passiert das jetzt? Warum? Was soll das? Und Paulus sagt, überleg doch mal, wozu das ist. Überleg doch mal, wozu das dienen kann. Überleg doch, dieses ständige Warum macht euch kaputt. Überleg mal, wozu das nützt. Wozu? Schaut doch mal, was passiert, was Gott dadurch tut in eurem Leben. Schaut doch mal, wozu es euch dienen kann in der Zukunft vielleicht. Und das wird er dann auch später noch sagen. Er sagt ganz klar, das hat einen Nutzen. Dass es euch jetzt so geht, wie es euch geht, wird euch noch nützen. Und es ist ganz, es ist eigentlich eine sehr gute Sache. Und diese Erziehung, die Gott an uns tut, das ist eigentlich ein Dienst, den er an uns macht. Wir gewinnen immer was dadurch, wenn Gott uns erzieht. Zum Beispiel, Jesus hat es ja auch selber gesagt, in Matthäus 5 zum Beispiel, Vers 11, erinnert euch an die Bergpredigt, ne? Er sagt, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Eigentlich perfekt, genau die Situation der Christen so in den ersten Jahrhunderten. Genau das ist ihnen eigentlich auch passiert. Das ist fast eine Prophetie. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine sehr große Belohnung auf euch. Genau so hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Jesus hat es natürlich immer wieder auch angedeutet. Er sagt, hey, wozu dient euch das? Und seht den Nutzen darin, seht das Gute darin, seht, was Gott darin tut. Und werdet nicht, lasst euch nicht davon zerstören, von dem Widerstand in dieser Welt. Lasst euch nicht davon zerstören. Lasst euch nicht vom Glauben abbringen, schmeißt nicht hin. Und es ist eigentlich, Kapitel 12 ist eigentlich genauso ein Glaubenskapitel wie Kapitel 11. Es ist ein Anti-Zweifel-Kapitel. Es ist ein, Paulus versucht, jeden Zweifel auszuräumen. Jeden Zweifel daran, dass wir Kinder Gottes sind. Jeden Zweifel daran, dass wir zu ihm gehören. Jeder Zweifel daran, ihm nicht mehr zu vertrauen. Diese Zweifel, die unser Vertrauen zu ihm zerstören. Paulus versucht, all diese Zweifel auszuräumen und sagt, diese Zweifel, lasst sie sein. Ihr müsst nicht zweifeln, glaubt trotzdem, glaubt gerade deswegen und zweifelt nicht. Und es ist deswegen genauso, ja, letztendlich ein Glaubenskapitel wie Kapitel 11. Sagt, weg mit den Zweifeln, das hier ist Gottes Erziehung. Und zweifelt bloß nicht daran, dass ihr Gottes Kinder seid. Denkt doch nicht darüber nach, ob ihr wirklich Gottes Kinder seid, nur weil es euch nicht gut geht. Nein, ihr seid Gottes Kinder, glaubt, haltet fest und glaubt. Ermattet nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Und dann ist so die Frage, yo, wenn ich das lese und weiß, will ich dann überhaupt Gottes Kind sein? Ich meine, wenn Gott wirklich so mit seinen Kindern umgeht, möchte ich dann ein Kind von ihm sein? Möchte ich diesen Papa wirklich haben? Ist das wirklich mein Traumpapa? Ist das wirklich jemand, wo ich sage, oh, ich will unbedingt zu dir gehören? Oder, hey, kannst du mich in deine Familie adoptieren? Ich meine, es ist schon krass, oder? Und das Wort hier, es ist ja schon schlimm genug, aber wenn man sich das Wort hier im Urtext anguckt, wo steht, jeden Sohn, den er aufnimmt, er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Da steht nicht nur schlägt, sondern da steht, er geißelt. Da steht auspeitschen. Das muss er sich vergeben. Alter, da überlege ich mir noch dreimal, ob ich mir diesen Papa aussuche und zu ihm sozusagen in die Familie reingehe. Also, wenn ich schon vorher weiß, das ist so ein Papa, ne, der holt auch mal die Peitsche raus. Ja, ja. Ist es mir das wert? Ist es da, ist es, nehme ich das in Kauf? Will ich das wirklich? Und wir verstehen das nicht, oder? Ich meine, einerseits ist Gott dieser liebende Gott, voller Gnade, der überfließt von Liebe. Andererseits kommen diese krassen Dinge und wir denken so, hä, ist das wirklich der Gott, an den wir glauben? Ist das der Gott, den Jesus... Ist das unser Gott? Ich glaube schon. Und ich glaube, Paulus sagt hier einfach, wie viel intensive Arbeit Gott in uns steckt. Wie viel Herzblut er in uns reinsteckt. Wie sehr er sich wünscht, dass wir gut erzogen werden. Wie sehr er sich wünscht, dass wir Erziehung ist, dass du dein Kind dazu befähigst, erwachsen zu werden. Dass du dein Kind dazu befähigst, dass du dein Kind lebensfähig machst in dieser Welt. Dass dein Kind, wenn es erwachsen ist, hier leben, überleben kann und gut leben kann, mit den anderen Menschen zusammenleben kann. Dass dein Kind glücklich sein kann. Das ist Erziehung. Du erziehst es zu einem Menschen, zu einem erwachsenen Menschen, der glücklich sein kann, der weiß, wie er glücklich sein kann. Und es bedeutet viel Arbeit. Jeder, der selbst Kinder hat, weiß genau, wie das ist. Und es ist viel Arbeit, es ist viel Herzblut, es macht keinen Spaß. Man denkt oft, ich will das jetzt eigentlich nicht. Ich will jetzt nicht schon wieder meckern. Ich will jetzt nicht schon wieder eine Strafe androhen. Ich will das Kind jetzt nicht wieder auf sein Zimmer schicken. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich will jetzt eigentlich meine Ruhe haben. Ich will jetzt nicht erziehen. Ich will jetzt relaxen. Und klar, manchmal sind wir dann so schwach als Eltern, dass wir dann nichts machen. Dass wir dann einfach, weil wir selber so fertig sind, können wir uns gar nicht mehr um unsere Kinder kümmern. Und es ist natürlich krass, aber so geht es ja vielen Eltern. Und manchmal verzweifeln wir auch an dieser Aufgabe der Erziehung, weil sie so krass und überwältigend ist und uns einfach so überfordert. Aber Gott weiß ja ganz genau, wie er uns erziehen soll. Er ist der perfekte Papa. Er weiß genau, was wir brauchen. Er weiß genau, wie viel wir brauchen. Und Gott nimmt so viel Mühe und setzt sich so dafür ein, uns zu formen. Kennt ihr das Bild aus dem Alten Testament mit dem Ton? Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Dieser Töpfer, was tut er nicht alles, um diesen Ton in die schönste Form zu bringen? Wisst ihr, Gott macht ein Kunstwerk aus uns. Und er klatscht uns nicht einfach so hin. Er macht nicht einfach so, ja, ich mache jetzt mal eine Salatschüssel. Fertig. Ding, ding. So, in einer Sekunde oder so. Nein, er nimmt sich Zeit. Er formt und formt und formt und formt. Oh, ist nichts geworden. Dann mach mal zusammen. Oh, das tut weh, wenn der Ton Gefühle hätte. Und nochmal formen. Ah, oh, ist auch unangenehm. Diese ständige Rumgeforme, diese ständige Finger, die da und die drücken, mich in die Richtung drücken und dies und das. Und C.S. Lewis hat das auch sehr geil gesagt in einem seiner Bücher. Und er vergleicht Gott mit einem Künstler, mit einem Maler oder einem Zeichner. Und er sagt, mit der Skizze zur Belustigung eines Kindes lässig hingezeichnet, mag ein Kind Künstler sich nicht viel Mühe geben. Selbst wenn sie nicht genau so geraten ist, wie er es beabsichtigte, er wird es damit bewenden lassen. Aber mit dem großen Bild seines Lebens, mit dem Werk, was er so liebt, so intensiv, wie ein Mann eine Frau liebt oder eine Mutter ihr Kind, mit dem großen Bild seines Lebens wird er sich unendlich Mühe geben. Und er wird dadurch auch dem Bilde zweifellos unendliche Mühe verursachen, wenn es empfindungsfähig wäre. Man könnte sich ein empfindendes Bild vorstellen, das, nachdem es radiert und gestichelt und zum 10. Mal neu angefangen worden ist, sich wünschen würde, eine bloße Skizze zu sein, die innerhalb einer Minute hingeworfen wäre. Auf die gleiche Weise könnten wir uns begreiflicherweise wünschen, Gott möchte uns ein weniger großartiges und weniger mühsames Schicksal bestimmt haben. Aber dann wünschen wir uns nicht mehr Liebe, sondern weniger Liebe. Ich glaube, und genau das ist es. Wir sind Gottes Kunstwerk. Wir sind Gottes Geschöpfe. Wir haben dieses neue Leben von ihm bekommen. Er ist dafür zuständig, uns großzuziehen. Er hat uns neues Leben gegeben. Wir sind Babys. Und er hat die Verantwortung übernommen und sagt, ich werde diese Babys stark machen. Ich werde diese Babys großziehen. Ich will, dass sie wunderschöne, tolle, grandiose, erwachsene Menschen werden, die jede Fähigkeit haben, die von mir lernen, die Fähigkeiten besitzen, die ich habe, in gewisser Weise mich widerspiegeln, dass wenn Menschen sie angucken, dass sie mich darin sehen, in meinen Kindern. Meine Fähigkeiten, meine Liebe, meine Begabung, meine Güte, meine Langmut, das sollen die Menschen sehen. Und da setze ich alles an Energie rein, dass meine Kinder einmal die Fähigkeit besitzen, das zu tun. Vielleicht wollen sie es später nicht tun, aber sie haben zumindest die Fähigkeit. Und C.S. Lewis schreibt auch noch, würde jemand sagen, ich liebe meinen Sohn, aber es ist mir gleichgültig, ein wie großer Schurke er ist, wenn es ihm nur gut geht, so könnte er damit selbst in unseren Tagen nichts Sinnvolles machen. Wenn man jemanden liebt, wenn man sein Kind liebt, dann erzieht man sein Kind. Und wir gehen noch kurz weiter hier. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Stellt euch mal vor, euer Papa würde euch ignorieren. Das ist doch das Gegenteil von Erziehung, ist doch Ignoranz. Meine Kinder sind mir scheißegal. Deswegen mache ich auch nichts mit ihnen. Deswegen können sie auch alles machen, was sie wollen, weil ich einfach keinen Bock habe, mich irgendwie in sie zu investieren oder keine Kraft habe. Aber so ist Gott nicht. Gott, wir sind ihm nicht scheißegal. Wir sind ihm verdammt wichtig. Wir sind ihm verdammt unegal. Wenn er ein Papa wäre und nach Hause kommt, er würde sofort ins Kinderzimmer gehen, zu uns gucken, was wir machen, wie es uns geht, was wir brauchen oder was wir noch von ihm lernen könnten. Wir sind ihm sowas von nicht egal und das kann anstrengend sein. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Alle sind erzogen worden. Alle. Unsere ganzen Vorväter in Jesus. Die ganzen tollen Männer, die wir so bewundern. Die großen Lehrer, die großen Prediger. Sie sind alle von Gott erzogen worden. Unsere christlichen Vorväter, sie haben das alle erlebt. Und alle sind sie von Gott erzogen worden. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Wenn wir schon unsere normalen Papas, sage ich mal, fürchten aufgrund dessen, dass sie uns erziehen, fürchten im Sinne von respektieren, wie viel mehr sollten wir Gott respektieren, uns ihm unterordnen und diese Erziehung annehmen? Denn sie züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist ein cooler Vers. Unsere echten Papas, also ich hatte keinen, aber eure echten Papas, sie haben euch wenige Tage erzogen. Mein Gott, mit 18, mit 20 seid ihr ausgezogen, dann war der Spuk vorbei. In diesen paar Jahren musstet ihr alles lernen und ich hoffe, ihr habt einiges gelernt. Aber es ist schneller vorbei, als man denkt und dann wohnt man alleine. Und der Papa erzieht einen nicht mehr. Und dann muss man alles drauf haben. Dann muss man alles gelernt haben. Dann muss man ein Stück weit geformt sein, sodass man überleben kann und leben kann. Das sind wenige Tage. Und er sagt ja auch, nach ihrem eigenen Gutdünken. Eure Papas haben euch so erzogen, wie sie dachten, es ist am besten. Aber es war so ein bisschen auch ihre eigene Idee von, wie es laufen soll. Ich meine, jeder, der Eltern hat, weiß das. Ich meine, oder auch Eltern, wir als Eltern, natürlich, das sind so unsere Vorstellungen, unsere Wünsche. Das ist nach unserem eigenen Gutdünken, wie wir unsere Kinder erziehen. Es ist nicht perfekt. Es ist vieles so auf eigene Ideen, zusammengebastelte Konzepte und so weiter, wie wir uns unsere Kinder vorstellen. Aber Gott macht es nicht nach seinem eigenen Gutdünken. Er macht es zum Nutzen. Gott erzieht uns nicht, damit es ihm besser geht. Oder er irgendwie eine bessere Zeit mit uns hat. Er zieht uns nur zum Nutzen. Alles, was er uns in der Erziehung, wie er uns behandelt, das ist nur zu unserem Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und hier ist letztendlich das große Wozu. Wozu? Wozu all die Erziehung? Wozu all der Widerstand? Wozu all die Schwierigkeiten? Wozu die Verfolgung, das Lästern, das Reden? Wozu dieses Schwere? Hier steht es. Zu unserem Nutzen. Dazu, damit wir an seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Er heiligt uns dadurch. Er heiligt uns durch seine Erziehung. Das ist das Wozu. Er heiligt uns. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, oh ja, das macht keinen Spaß, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch die sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das ist immer so bei Erziehung. Man merkt erst viel später, dass man davon profitiert. Ich bin jetzt 32. Meint ihr, mit 12 hat mir das Bock gemacht, dass meine Mutter mich erzogen hat? Dass sie das ernst genommen hat mit der Erziehung? Das war ungeil für mich. Aber jetzt mit 32 ernte ich die Früchte. Und das tut jeder von uns. Ich habe Fähigkeiten gelernt von meiner Mama. Ich habe gelernt, runterzukommen, wenn ich wütend war. Ich habe gelernt, nicht ständig Leute zu beleidigen, wenn ich auf sie sauer bin. Das waren harte Lernprozesse. Ich bin teilweise durchgedreht. Meine Mutter hat mich ins Zimmer gesperrt, hat mir eine Ohrfeige gegeben oder irgendwas. Aber ich habe so viel gelernt und das merke ich jetzt. Ich ernte jetzt die Frucht der Gerechtigkeit. Aber das erkennt man erst viel später. Aber es ist so. Und zum Schluss sehen wir noch auf Jesus. Hat Jesus denn seine Jünger auch erzogen? Sehen wir das denn auch an Jesus? Diese Erziehung? Sehen wir das echt an ihm? Oder ist das nur so eine Idee von Paulus, so was Alttestamentarisches, irgendwas aus dem Gesetz? Und Paulus, dieser gesetzliche Typ, ne, der gerne Leute unter Druck setzt, hat das nochmal hervorgekramt aus der alten staubigen Kiste des jüdischen Gesetzes und drückt das jetzt nochmal den armen Heiden auf, die irgendwo wohnen oder den Hebräern, wie auch immer. Nein, überhaupt nicht. Lass uns mal auf Jesus noch ganz kurz zum Schluss gucken. Jesus hat seine Jünger auch erzogen. Und wie gesagt, wir sind Kinder. Wir sind Kinder. Wir haben uns in diese Position begeben. Johannes, Kapitel 1, bist du nicht aufschlagen, da steht es doch. Jeden gab er das Recht, Kind Gottes zu heißen, die an seinen Namen geglaubt haben. Wir sind diese Kinder. Im ersten Johannesbrief, Kapitel, frag mich nicht, da steht, ihr seid Kinder, oder ihr heißt Kinder Gottes und ihr seid es auch. Wir sind so deutlich Kinder Gottes. Das wird uns so oft gesagt. Und Paulus sagt auch, ihr seid es, haltet fest. Ihr seid es, haltet fest. Ihr seid seine Kinder, ihr seid Söhne, ihr seid Töchter. Haltet daran fest. Missachtet das nicht. Und gebt nicht auf. Und denkt nicht, dass ihr es nicht seid. Ihr seid es, gerade weil ihr erzogen werdet. Hat Jesus seine Jünger erzogen? Ich glaube, ja. Gucken wir mal ganz kurz an. Erstens, er hat sie vor riesige Herausforderungen gestellt. Immer wieder. Was hat er gesagt? Lass alles hinter dir und folge mir nach. Krasse Erziehungsmethode. Krass. Krass. So krass. Ich stell mir vor, Jesus sagt, jetzt komm mit mir mit, lass dein Haus. Ich habe ein Haus gebaut, ich habe mega Schulden bei der Bank. Komm jetzt einfach mal mit. Du arbeitest jetzt einfach mal nicht für 3 Jahre. Du kommst jetzt einfach mal mit. Was? Ich arbeite nicht für 3 Jahre. Ich muss mein Haus abbezahlen. Meine Familie. Ich habe Schulden. Komm mit. Komm einfach mit. Vertrau mir. Das ist so krass. Das ist so eine krasse Erziehung. Komm, verlass alles. Du hast vielleicht manchmal kein Dach über dem Kopf. Die Jünger hatten manchmal keinen Ort zum Schlafen. Sie haben manchmal draußen geschlafen mit Jesus. Das ist so krass. Das ist so eine fette Herausforderung, dieses Leben. Ständig unterwegs zu sein, ständig unter Strom letztendlich zu sein, ständig mit anderen zusammen zu sein, wenig Ruhe zu haben. Jesus hat seine Jünger so krass erzogen und geformt. Dann, zweitens, schickte er mindestens 2 Stürme. Beziehungsweise er schickte seine Jünger durch 2 Stürme. Wir haben 2 Situationen in den Evangelien, wo die Jünger, wo Jesus sozusagen direkt sie aufs Boot bringt und sagt, wir fahren da jetzt lang. Und diese Stürme kommen. Und einmal sagt er sogar, ich gehe jetzt mal da oben auf den Berg, ihr fahrt schon mal rüber. Und dann kommt wieder dieser Sturm. Und er Er setzt sie diesen Stürmen aus, das ist eine krasse Situation. Sie haben Angst, sie scheißen sich in die Hose. Sie haben Todesangst, so wie die Hebräer Angst haben. Es nicht verstehen, warum, wozu? Weil ich euch erziehe und forme, weil ich etwas in euch erreichen will. Er hat sie herausgefordert und er hat sie erzogen. Er setzte sie dem Spott der Pharisäer aus, die ganzen 3 Jahre über. Müssen wir uns mal klar machen. Wir lesen zwar nur so wenige Stellen, aber die Pharisäer haben gelästert. Die haben gelästert über die Jünger. Sie haben nicht nur gelästert, sie haben die Jünger direkt angegriffen, die Pharisäer. Sie haben nicht nur Jesus angegriffen. Wir sehen es an einer Stelle, dass sie auf die Jünger zugehen und sagen, hey, euer Meister, warum ist der eigentlich die ganze Zeit mit Nutten? Ist da irgendwas los mit ihm? Steht er da drauf oder was? Und die Jünger standen wahrscheinlich vorm Haus, haben jetzt nicht eine geraucht oder so, aber sie standen vorm Haus in der Kühle des Abends, haben sich kurz den Bauch, also die Beine vertreten, einen Spaziergang vielleicht gemacht, Verdauungsspaziergang, und die Pharisäer haben sofort auf sie zu. Die Jünger waren dem ausgesetzt. Das war nicht nur Zukunft, das war Gegenwart bei den Jüngern. Er schickte sie los auf unsere eine Situation, in dem Wissen, dass viele Leute sie ablehnen werden. Diese Aussendung der 70. Da hat er gesagt, die Leute werden nicht alle euch aufnehmen. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann schüttelt den Staub von euren Dings und dann geht. Aber ihr werdet nicht nur Willkommensgrüße erhalten, ihr werdet nicht nur willkommen geheißen, ihr werdet auch das hier sehen und erleben. Und das ist auch Erziehung. Und er schickte sie da rein. Er wusste, dass das passiert. Und manchmal gab es auch wirklich eine verbale Schelle von Jesus für die Jünger. Manchmal hat er echt Sachen gesagt, die echt hart waren. Wichtig, aber hart. Zum Beispiel in Markus 8, Vers 16. Sie sind gerade auf dem Boot. Sie reden über die Pharisäer, über den Sauerteig. Und da steht dann, sie überlegt miteinander. Das sagt er, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, Markus 8, Vers 16, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht? Ohren habt ihr und hört nicht? Und erinnert ihr euch nicht? Jesus hat so deutlich immer mit den Jüngern geredet und das war ganz schön hart. Jesus war ja nicht irgendein Typ für die. Der war ja nicht irgendein Typ, mit dem sie sich angerempelt haben auf der Straße und der sie dann beschimpft hat oder so. Von wegen, hast du keine Augen im Kopf? Nein, das war ihr geliebter Meister, dem sie alles anvertraut haben, für den sie alles verlassen haben, den sie so verehrt haben. Und wenn dieser Meister, den ich so verehre, der ist wie ein Papa für mich. Ich kann mir das so vorstellen. Ich war früher bei den Pfadfindern und mein Pfadfinderführer, das war so wie so ein Papa für mich. Und es war mir so wichtig, was der zu mir gesagt hat. Es war mir so wichtig, was der in mein Leben gesagt hat. Und einmal habe ich gehört von einem anderen, dass ich sein Lieblings-Pfadfinder bin aus der Pfadfindersippe. Alter, vielleicht liegt es auch daran, dass ich keinen Papa hatte, so, ne? Aber das hat so mein Herz bewegt und ich dachte, ich bin sein Lieblings. Oh, ey, das ist komisch, aber es ging so ab in mir. Das war mir auf einmal, das war mir so wichtig und es hat mich so beglückt, dass ich sein Lieblingspfadfinder war. Total witzig, aber das ist so bei kleinen, also ich war 12 oder 13, ne? Und wenn dir dieser Typ dann sagt, ey, du hast Augen, aber du siehst nicht. Du hast Ohren, aber du hörst nicht, Mann. Ey, wenn dir so ein Typ, den du so liebst, dir sowas sagt, Mann, das nimmst du ernst. Das ist nicht so easy. Das geht ganz schön rein. Aber das war ja noch harmlos. Jesus hat in Matthäus 6, Vers 30 gesagt, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen? Was? Oh Mann, Jesus, ist es echt so? Habe ich echt so einen kleinen Glauben? Mann, mein Meister sagt, ich habe einen kleinen Glauben. Unser Meister sagt, wir haben noch einen kleinen Glauben. Mann, wir müssen wachsen. Matthäus 16, Vers 23. Er aber wandte sich, und das ist natürlich hier die härteste Situation, wo Jesus sehr stark erzieht und sehr deutlich redet mit einem seiner Söhne, wenn ihr so wollt. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. mein geliebter Pfadfinderführer, mich Satan genannt hätte. Ernsthaft, nicht im Spaß, ernsthaft. Du Satan, hinter mich. Lass mich jetzt bitte in Ruhe damit, Stefan. Ey, das ist total vom Teufel, was du mir hier sagst. Boah, krass. Bam, das haut rein. Matthäus 17,17. Jesus aber antwortete und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Aber Jesus, oh Mann, oh, machen wir denn so viel falsch? Oh Mann, ich liebe uns doch schon mega. Oh Mann, sind wir echt so schlimm? Sind wir echt solche Nervensägen? Oh, sehnst du dich echt danach, endlich hier weg zu sein? Oh Mann, ist es echt so hart, uns zu ertragen? Matthäus 8, Vers 26, und er spricht zu ihm, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Kleingläubige, ey. Und dann hat Lea auch noch mich darauf hingewiesen, dass er auch noch zu Petrus gesagt hat, ganz am Ende, ne? Als Petrus gesagt hat, Jesus hat über Johannes geredet und gesagt, ja, wenn ich will, dann lebt er auch ewig, ne? Und Petrus hat gesagt, ja, und was ist, nee, wie war das? Hat gesagt, was ist mit mir? Nee.
Er hat ihm gesagt, dass er sterben wird.
Am Kreuz. Ja. Dann hat er gesagt, ja, und warum ist es dann bei ihm nicht so, oder? Dann hat Jesus gesagt, ey, Petrus, du achtest mal auf das, was dein Plan ist. Also was mein Plan für dich ist, okay? Und nicht, was ich mit den anderen Jüngern mache, sondern, ne? Ist auch egal. Jesus hat auf jeden Fall seine Jünger ganz schön erzogen. Aber andererseits wissen wir auch, wie sehr er sie ermutigt hat. Und das finde ich das Schöne. Wir sehen es so an Jesus, dieses total Ausgewogene. Er war auch immer ehrlich mit ihnen. Er hat sie immer zurechtgewiesen, wenn es sein musste. Und es musste manchmal sein. Aber er hat sie auch so ermutigt. Er hat ihnen auch so viel Mut gemacht. Er hat sie nicht die ganze Zeit zerstört und nur destroyed und ihren Willen gebrochen und alles kaputt gemacht. Nein, er hat sie auch so ermutigt. Er hat gesagt, hey Leute, Petrus, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Du bist der Fels. Das ist so die andere Seite von Jesus' Erziehung. Und es ist so gut. Und wir dürfen nicht aufgeben. Und wir sollen nicht aufgeben, nur weil es manchmal schwer ist. Gebt nicht auf. Glaubt. Vertraut weiter. Glaubt. Wir sind seine Kinder. Und Vater, wir danken dir, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Das ist so eine Ehre. Es ist so eine Ehre, dass du dir Zeit nimmst für uns. Es ist so eine Ehre, dass du uns überhaupt anschaust, obwohl wir so vergänglich sind, obwohl wir so klein sind, Herr. Und du nimmst dir so viel Zeit mit uns. Heiliger Geist, du nimmst dir Zeit, uns zu formen, uns zu führen, uns zu lehren. Jesus, du nimmst dir Zeit, uns zu ermutigen, aber auch zu ermahnen. Du nimmst dir die Zeit, uns echt die Wahrheit zu sagen. Herr, du nimmst dir die Zeit, uns ja, an uns zu arbeiten, so wie ein Künstler an dem besten Bild arbeitet, was er je gemalt hat. Oder an dem besten Krug, den er je gemacht hat. Herr, du formst uns. Und ich denke manchmal, deine Liebe ist so wie eine Massage. Es ist ein schöner Schmerz, es ist unangenehm, aber es ist auch schön. Du nimmst dir diese Zeit und ja, formst uns durch deine eigenen Hände. Wir danken dir, Gott Vater, dass du unser Vater bist und dass du uns in deine Familie aufgenommen hast. Und wir wollen nicht aufgeben, egal durch was wir gehen müssen. Wir wollen nicht aufgeben, weil wir wissen, dass uns alles zum Besten dient. Und weil wir sehen, dass es deine Erziehung ist, dass du uns heiligst. Herr, dass du uns heiligst, reinigst, die Frucht der Gerechtigkeit, die in unserem Leben entsteht. Herr, du nimmst diese Dinge, benutzt sie zu unserem Besten. Und wir preisen dich für deine wundervolle Erziehung, Herr. Und wir bitten dich, lass uns nicht zweifeln. Lass uns nicht zweifeln an deiner Liebe, Herr. Lass uns nicht zweifeln an deiner Güte, Herr. Lass uns nicht zweifeln an deiner Treue. Lass uns nicht daran zweifeln, dass du uns jeden Tag siehst, nur weil es uns schlecht geht, Herr. Jesus, und wir denken manchmal, wo bist du? Mir geht's schlecht, wo ist Jesus? Herr, lass uns nicht daran zweifeln. Herr, erfüll unser Herz mit Glauben, mit Vertrauen, Herr. Jesus, Bitte steh uns bei, Herr. Wir sind manchmal so verängstigt. Und es ist manchmal echt, dass wir das Gefühl haben, wir lösen uns auf unter diesen Dingen, die uns so im Weg stehen, dass wir echt das Gefühl haben, wir gehen kaputt daran, Jesus. Und wir wollen uns nicht entmutigen lassen, Herr. Wir wollen nicht aufgeben, wir wollen nicht hinschmeißen. Wir wollen nicht ermatten, Herr. Wir wollen vielmehr wachsen in dir. Und wir danken dir, dass du genau weißt, Herr, wie viel wir vertragen, was wir brauchen, wann du uns ermutigst, Herr, wann du uns aber auch zurechtweist. Ich preise dich, du bist so gut. Du bist echt der perfekte Vater für uns. Und wir danken dir dafür. Amen.